Meine Damen und Herren, die Frage, wie lebt der Mensch, wie einfach klingt sie. Aber wer von uns, wenn er auch nur ganz kurz dieser Frage nachsinnt, wäre nicht, und nun muss ich Sie bitten, es entschuldigen zu wollen, wenn ich so ohne weiteres ein großes Wort gebrauche, wer, wenn er dieser Frage nachsinnt, wäre nicht erschüttert? Der diese Frage stellte, rührt an tiefste Wurzeln, an die des Lebens und an die des Menschen, an die unseres Menschseins. Auf diese Frage gibt es letztlich keine den Verstand befriedigende Antwort. Eine Antwort gibt es höchstens auf das Wie. Und dieses Wie, wer, so er aufrichtig ist, sehe es nicht ohne Beunruhigung an? Denn diese Frage, wie lebt der Mensch, ruft bei der europäischen Ich-Bezogenheit unseres Denkens sogleich der parallelen Frage, wie lebe ich? Und sehen Sie, meine Damen und Herren, gerade das ist zuerst einmal bei dieser Fragestellung weniger wichtig, als wir glauben, denken zu dürfen. Richtiger, gemäßer wäre es, es stellte sich die Frage ein, wie lebe ich als Mensch? Sie meinen vielleicht, das wäre eine unnötige Nuancierung? Sie ist es keineswegs. Ohne dass wir es wissen, ist die Frage, wie lebe ich, je nachdem, ob ich Frau oder Mann bin, bereits einseitig betont. Aber nicht nach mir, auch nicht nach Mann oder Frau wird hier gefragt, sondern nach dem großen Rätsel Mensch und nach dem zumindest gleich großen Rätsel des Lebens, das er führt oder das ihn führt. Letztlich ist es eine Frage nach der Menschheit, im allerletzten Sinne eine Frage nach Gott. Vielartig wird die Antwort sein, weil das Wie, nach dem gefragt wird, bereits im Nachbardorf ein anderes sein kann als bei uns. Wie viel mehr erst, wenn wir an die Nachbarvölker denken oder an die benachbarten Kontinente. Von vielen Völkern zu hören, viele Arten dessen kennenzulernen, wie der Mensch leben kann, vielen Lebensweisen, vielen Weisen Mensch zu sein, zu begegnen, das ist ein großes Geschenk. Wenn wir es zu nutzen wissen, ist es eine Bereicherung ohnegleichen. Denn an der Andersartigkeit können wir vergleichend uns selber kennenlernen, unsere Grenzen, unsere Schwächen, unsere Aufgaben. Können lernen, Ehrfurcht zu gewinnen vor dem Wunder, das Leben und Mensch sind, in welcher Form auch immer sie sich uns darstellen mögen, seien es selbst die uns befremdendsten Formen. Denn eines sollten wir nie vergessen, wie auch immer ein anderer Mensch lebt, so fremdartig es uns auch erscheinen mag, überall wird das Leben gelebt, bestanden, wird durchgeschmerzt, durchgefreut, wird erlitten, erkämpft, wird hingenommen, gestaltet, wird verspielt und gewonnen. Wie das geschieht? Immer anders. Aber doch, wenn wir tiefer zu blicken wagen, hoffend es möge uns dieser Tiefblick gelingen, aus einer Grundmelodie heraus, um deren Herkunft wir freilich nur ahnen können. Aber wir kennen diese Grundmelodie, wissen, dass wir sie singen, wissen, dass wir selber von ihr gesungen werden. Und ob wir am Nordpol sind, am Äquator oder am Südpol, ob wir in Europa sind oder in Asien, überall klingt sie uns plötzlich entgegen, in jenen reinen Äußerungen der Menschlichkeit und des Menschseins, die uns stets unmittelbar ansprechen. Da hält eine Mutter ihr Kind. Da ist das leise Lächeln des Mädchens, in dem das Glück der Liebe wohnt. Da ist die geringe Geste der Schulter eines Menschen, der Abschied nahm. Da ist der ruhige Gang dessen, der eben gebetet hat. Wir denken an diese, die Menschheit verbindenden Grundgemeinsamkeiten, die ersichtlich machen, dass dort, wo es sich um unser echtestes Menschsein handelt, das Wie, die Art also, in der es sich darstellt und darlebt, die gleiche ist. Daneben aber treffen wir auf eine derartige Fülle, ja auf einen derartigen Reichtum von Lebensweisen, die verwirren könnten, handelte es sich bei dieser Vielfalt nicht um den ganz natürlichen Sachverhalt, dass die Natur und somit auch die menschliche Natur fast unerschöpflich ist. Wenn wir uns gewissermaßen eine große Reise vorstellen, die große Weltreise um die Erde, wenn wir an die vielen Arten denken, in denen der Mensch das Leben besteht, dann müssen wir, um nicht von vornherein desorientiert zu sein, uns über uns selber wenigstens insoweit klar sein, dass wir wissen, welche Stellung wir als Europäer innerhalb der Menschheit einnehmen. Denn zurechtfinden kann man sich nur, wenn man wenigstens den eigenen Standort kennt. In unserem Falle ist dieser Standort unsere besondere Art, die Wirklichkeit zu sehen. Sie werden jetzt, meine Damen und Herren, fragen, was hat denn diese Überlegung vom Standort und der Wirklichkeit mit der Frage, wie lebt der Mensch, zu tun? Auf den ersten Blick könnte man vielleicht denken, dass zwischen dieser Überlegung und dieser Frage überhaupt keine Beziehung bestünde. Dem ist nun gar nicht so. Denn die Art und Weise, wie ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen leben, hängt weitgehend davon ab, was ihre Wirklichkeit ausmacht. Wir können also das Wie nur verstehen, wenn wir uns von der jeweiligen Wirklichkeit, durch die dieses Wie bedingt ist, Rechenschaft ablegen. Und es kommt noch etwas hinzu, das nicht unwichtig ist. Die Wirklichkeit, die der einzelne Mensch oder aber auch eine Gruppe von Menschen sieht, ist nun ihrerseits bedingt durch die Art ihres Bewusstseins. An einem Beispiel können wir uns klar machen, was damit gemeint ist. Ein Kind sieht die Welt anders als ein Erwachsener. Es lebt in einer anderen Wirklichkeit als der Erwachsene. Sein Bewusstsein ist noch nicht zur Tageshelligkeit erwacht. Die Frage, wie lebt der Mensch, ist auf das Engste gekoppelt mit der Art, wie er zufolge seines mehr oder weniger wachen Bewusstseins die Welt wahrnimmt, die für ihn Wirklichkeit ist. Da Wirklichkeit mit Wirken zusammenhängt und da für uns vor allem das wirklich ist, was wir als bedeutsam betrachten, so ist es nichts als selbstverständlich, dass das Wie, die Art und Weise, wie wir leben, davon abhängt, was wir zufolge unseres Bewusstseins als Wirklichkeit und damit als für uns bedeutsam ansehen. Das Leben des Asiaten, sagen wir des Inders, bleibt für uns unverständlich, wenn wir uns nicht darüber im Klaren sind, dass die Welt der Dinge und Geschehnisse, die für uns den größten Teil der Wirklichkeit ausmachen, für ihn, den Inder, Maya sind, eine Scheinwirklichkeit, welche er keinen echten Realitätscharakter, welche er letztlich keine Bedeutung zuspricht. Wir können zwar über eine solche Einstellung den Kopf schütteln, können sie als närrisch oder ungereimt bezeichnen. Solches aber zu tun, steht uns nicht an. Ja, wir machten uns lächerlich, würden wir es tun. Denn wie auch immer diese indische Haltung uns erscheinen mag, so steht doch etwas sehr Wichtiges außer Frage. Dass der Inder mit dieser uns unmöglich erscheinenden Wirklichkeitsauffassung auf seine Art sehr wohl zu leben vermag. Aber wir brauchen gar nicht so weit zu reisen, um auf Lebensweisen zu stoßen, die uns zuerst einmal rätselhaft erscheinen. Wir können, um auf sie zu treffen, auch in Europa bleiben. Die Art, wie der Sizilianer oder der Südspanier leben, muten uns, begegnen wir ihnen zum ersten Male, gewiss sonderbar an. Woher kommen nun diese Unterschiede? Wer sehr hiesig denkt, wird sie auf das verschiedene Klima, die andersartige Landschaft, das anders gelagerte soziale Gefüge und ähnliches mehr zurückführen. Wer weniger materialistisch, sondern, wie man so sagt, mehr idealistisch denkt, wird den Grund für diese Unterschiede in der verschiedenen Tradition, der anderen Religion und Ähnlichem suchen. Es ist gewiss, dass diese Dinge oder Umstände auch eine Rolle spielen. Aber es ist nicht zu viel behauptet, wenn wir sagen, dass sie nur von zweitrangiger Bedeutung sind. Ausschlaggebend für die Art, wie Menschen leben, ist die Struktur ihres Bewusstseins. Sehen wir uns bei uns selber um, inwieweit und inwiefern dies zutrifft. Wir kennen alle die Redensart: Ach, wissen Sie, der X ist ja ein netter Kerl, aber er lebt so in den Tag hinein. Womit noch kein Werturteil über ihn abgegeben ist, aber das Wie, nämlich seine Art zu leben, gekennzeichnet sein soll. Oder denken Sie an jene andere Formulierung, der wir hin und wieder begegnen, wenn von einem Menschen, einem Erwachsenen, der vielleicht Schweres durchzumachen hatte oder der eine Enttäuschung erfuhr, gesagt wird: Ja, sehen Sie, er konnte einem ja leid tun, aber er ist doch wenigstens jetzt aufgewacht. Was haben diese Beispiele aus unserem Lebensbereich mit der Lebensart der Völker zu tun, an die wir hier denken? Um dies ersichtlich zu machen, müssen wir einige Überlegungen anstellen. Denn da wir Europäer sind, fragen wir ja stets nach dem Warum. Auch nach dem Warum eines Wie. Wir sind nicht einfach neugierig oder wissbegierig, dass wir uns nur auf das Was und Wie beschränkten. Wir bemühen uns ja stets auch um das Warum. Wir wollen nicht bloß etwas kennen, sondern wollen erkennen. Schon unsere Kinder fragen uns, warum? Eine Frage, die nachgewiesenermaßen einem indischen oder chinesischen Kinde kaum über die Lippen kommt. Anders ausgedrückt, der asiatische Mensch ruht noch weitgehend fraglos in der Welt und in ihren Hintergründen. Und Asien ragt, wir wollen das nicht vergessen, im Süden über die orientalische Welt und über Südspanien und Sizilien bis nach Europa herein und ist uns im Osten benachbart. Während nun aber der östliche Mensch, vornehmlich der Mensch des fernen Ostens, noch in der Welt fragloser gründet als wir, versuchen wir unsererseits die Welt zu ergründen. Dementsprechend leben wir auch anders als der östliche Mensch. Und sehen Sie, meine Damen und Herren, zugleich fragen wir uns, warum dem so ist. Wir glauben es sogar zu wissen. Und davon zu berichten, ist eigentlich eine ziemlich aufregende Angelegenheit. Versuchen wir gemeinsam, diesem Warum auf die Spur zu kommen, und wagen wir einen Vergleich zwischen dem östlichen und dem abendländischen Menschen. Wir könnten uns zwar auf einen Vergleich zwischen Nordeuropäern und Südeuropäern beschränken, aber was diese verbindet, ist doch stärker als das, was sie trennt. Offensichtlicher wird der Wesensunterschied, wenn wir uns an den Vergleich zwischen Asien und Europa heranwagen. Und dazu müssen wir uns, es wurde von dieser Notwendigkeit ja bereits gesprochen, über unseren eigenen Standort, über unsere eigene Art der Wirklichkeitserfassung klar zu werden versuchen. Welches sind die Charakteristika, die uns und damit unsere Art zu leben auszeichnen? Die wichtigsten dieser Charakteristika sind, dass wir über ein Ich-Bewusstsein verfügen, zweitens, dass zufolge dieses deutlichen Ich-Bewusstseins die Welt für uns ein Gegenüber ist, da dem einzelnen Ich als Subjekt, ein Objekt, die Welt gegenübersteht. Diese Objektbezogenheit des westlichen Menschen brachte dreierlei Folgen mit sich, die ihn des Weiteren charakterisieren. Erstens, dass für ihn die Welt räumlich erfassbar wurde. Denn das Gegenüber vollzieht sich immer im räumlichen Bereich. Zweitens, dass er es lernte, über dieses räumliche Gegenüber zu verfügen. Wozu drittens etwas nötig war, das bisher nur der Europäer zu leisten vermochte, dass er die Zeit messbar machte, sie zum Raume in Beziehung setzte, sie räumlichte. Das klingt vielleicht alles sehr abstrakt, ist es aber durchaus nicht. Jede, beispielsweise industrielle Arbeit, bedarf einer Planung, die genauestens mit den räumlichen und mit den zeitlichen Faktoren umzugehen weiß, die über den Raum und die Zeit verfügt, über beide disponieren kann. Also Ich-Bewusstsein, Wissen um die Welt als Objekt und Beherrschung der Uhrenzeit. Das sind unter manch anderen die Charakteristika des westlichen Menschen. Nicht so die des Östlichen. Der östliche Mensch verneint das Ich, lehnt es ab, empfindet es als die größte Fessel, die es ihm unmöglich macht, in jenen Welthintergrund zurückzutauchen, aus dem er hervorgegangen ist. Er kennt kein Ich, jedenfalls will er, zumindest im Buddhismus, kein personales, individuelles Ich kennen. Dagegen lebt er noch tief im kollektiven Sippen-Ich, im Clan, im Familienverband. Er ist Mensch, nicht in Hinsicht auf sich selbst, sondern nur in Hinsicht auf seine Sippe oder Kaste. Denken Sie an die Sippen- und Stammeskämpfe, wie sie noch heutigen Tags im Vorderen Orient, in den arabischen Ländern, aber auch in Form der Blut- und Familienrache auf Sizilien ausgetragen werden. Der östliche Mensch steht mithin der Welt auch nicht als Einzelner gegenüber. Seine Welt ist nicht die objektive Dingwelt, sondern der Clan. Er ist immer in dieser Welt, in sie hineingewoben, hineingeflochten, in sie eingebettet, eingeordnet in den Ablauf der Generationen, ist immer rückwärts blickend auf die Ahnen, die ihm Bindeglied zur Vergangenheit sind, die ihn auch leiblich durch ungezählte Generationen hindurch mit dem Welthintergrund verbinden. Während wir die Zeit zu beherrschen glauben und trotzdem die Zeit haben, hat der Asiate noch keine Zeit. Er ist nicht wie wir zukunftsgerichtet. Nur das Christentum kennt den Kult des Kindes. Denken Sie an Bethlehem. Aber jedes Kind ist Ausdruck des Zukünftigen. Wenn wir den Unterschied zwischen der östlichen und der europäischen Weise des Menschseins bezeichnen wollen, so sprechen wir davon, dass der östliche Mensch noch vorwiegend in der mythischen Bewusstseinsstruktur lebe, der westliche Mensch dagegen vorwiegend in der mentalen, das heißt in der verstandesmäßig betonten Bewusstseinsstruktur. Bitte lassen Sie sich von diesen Bezeichnungen nicht abschrecken. Sie klingen vielleicht etwas anspruchsvoll, aber sie umschreiben einen ungemein wichtigen Tatbestand. Wenn wir ihn realisieren, und das können wir ja nur, wenn wir ihm Namen geben und ihn bezeichnen, dann vermögen wir vieles zu verstehen, was uns, sehen wir uns die Äußerungen der anderen Völker an, eher närrisch oder doch zumindest unverständlich erscheinen muss. Nehmen wir als Beispiel einer unverständlichen Einstellung jene bereits erwähnte des Inders, der die Welt als Maya betrachtet, als Schein. Wenn wir wissen, dass ihm, da er kein individuelles, subjektives Ich hat, noch zulässt, die Welt demzufolge auch keine objektive, räumliche Realität sein kann, die ihm gegenübersteht, so wird uns diese Einstellung verständlich. Es ist seine Art des Bewusstseins, die seine Wirklichkeit prägt und aus der Lebensformen hervorgehen, die uns auf den ersten Blick befremden müssen. Hier darauf einzugehen, wie diese Unterschiede der Bewusstseinsstruktur zustande gekommen sind, würde uns von unserem Thema abbringen. Es sei nur kurz darauf hingewiesen, dass die germanische Welt bis zum Einbruch des Christentums desgleichen in dieser mythischen Bewusstseinsstruktur lebte. Und insofern wir ja auch erdmäßig dem mediterranen, dem mittelmeerischen Element verbunden sind, ist es nicht unwichtig, darauf hinzuweisen, dass noch die frühen Griechen des Altertums in ihr beheimatet waren. Der große Durchbruch aus der mythischen Bewusstseinsstruktur in die mentale, die verstandesmäßige, die unsere ist, vollzog sich um 500 vor Christus. Für uns wurde dieser Durchbruch von den Griechen geleistet, von den Ioniern, den Vorsokratikern und dann von Sokrates und Plato. Auch der Orient hat diesen Durchbruch kennengelernt. Zarathustra und Konfuzius sind nur zwei Namen für dieses Ereignis. Aber, und das ist das Entscheidende, dieser Durchbruch führte nur in Europa, gefördert vor allem durch die Erstarkung des Ich-Bewusstseins, die das Christentum mit sich brachte, zu einer völligen Umgestaltung dessen, wie der Mensch leben kann. In Asien blieb dieser Durchbruch ein Ansatz, von dem wir nicht wissen, ob er heute mit 2500-jähriger Verspätung oder Verzögerung, sei es nachgeholt, sei es übersprungen wird. Ja, wir wissen nicht einmal, ob es gut wäre, wenn es geschehe. In irgendeiner Form wird es aber geschehen, mehr noch. Dieses Geschehen bahnt sich bereits an. Je mehr wir aus unseren zentraleuropäischen Ländern heraustretend, Süd-, Ost- oder Westwärts gehen, desto stärker stoßen wir auf andere Formen, in denen der Mensch lebt. Und viele dieser Formen sind nicht durch unser mentales Bewusstsein geprägt, sondern durch das mehr mythische Bewusstsein, dem weder das Ich, weder das Gegenüber, noch die Uhrenzeit Realitäten sind. Es mag scheinen, als sei dies schwer vorstellbar. Aber wenn wir so denken, dann vergessen wir einen sehr wichtigen Umstand, dass nämlich wesentliche Reste, positivste Reste des mythischen Bewusstseins auch in uns nicht nur etwa vorhanden sind, sondern wirken. Ja, mehr als das. Wären sie nicht vorhanden, wären wir nicht lebensfähig. Ein gutes Beispiel dafür sind jene unter uns, die vorgeben oder es versuchen, nur durch und mittels des Verstandes, also nur aus dem mentalen Bewusstsein heraus zu leben. Freilich, sie leben, aber fragen wir besser nicht, wie. Diese Rationalisten, denen alles zu einem Rechenexempel wurde, kommen einem ja manchmal, was ihr Wie betrifft, nicht mehr wie Menschen, sondern wie bloße Kalkulationsgehirne vor, die zufällig auch noch über andere Körperteile verfügen. Das ist natürlich gefährlich, nicht nur für sie, sondern auch für die anderen. Sie gingen einer wesentlichen Erkenntnis verlustig, dass der Mensch vielgeschichtet ist, dass er alle Schichten seines Wesens leben muss, wenn er sich nicht von den echten Lebensbezügen abschneiden will. Meine Damen und Herren, wie lebt der Mensch? Wie auch immer er lebt, so wollen wir daran denken, dass er auch gelebt wird. Von einer Instanz oder einer Kraft, für die es viele Namen gibt. Das Grundphänomen dessen, wie der Mensch lebt, ist wohl doch darin zu suchen, dass er leben will, dass er auf die erfinderischste Weise es trotz aller Verschiedenartigkeit der ihm jemals zugänglichen Wirklichkeiten es vermag zu leben. Und so wollen wir vor allem an eines denken, daran nämlich, dass, wie auch immer der Mensch lebt, er, ob er es nun weiß oder nicht, einem Auftrag folgt, der über ihn hinausweist.